Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Heute ist Mittwoch, Mitte der Woche zwischen zwei Landtagswahlen. Schleswig-Holstein hat schon gewählt mit einem bemerkenswerten Sieg für Daniel Günther von der CDU vor allem, aber auch für die Grünen. Am Sonntag wählt Nordrhein-Westfalen. Da ist ja noch so einiges offen. CDU und SPD liefern sich da den Umfragen zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich frage mich ja, und die Frage geht an meinen heutigen Gast Nikolaus Blome, früherer Vizechef der Bild-Zeitung, heute Politikchef bei RTL und NTV. Spielen diese großen Fragen, die wir da gerade auch diskutiert haben, der Ukraine-Krieg, aber eben auch die Performance der deutschen Regierung, nach Ihrem Eindruck eine entscheidende Rolle?
Ich glaube, es gibt, sagen wir mal so, wie Olaf Scholz gesehen wird oder wie die deutschen, also die nordrhein-westfälischen Wähler in diesem Fall, das Gefühl haben, die Regierung steuere sie durch die Krise, das wird, glaube ich, nicht entscheidenden Einfluss haben. Aber es gibt eine ganz große Beunruhigung, eine ganz große Sorge vor der Zukunft, nicht nur der ökonomischen, nicht nur der wirtschaftlichen Zukunft. Und wie sich das in das Wahlergebnis übersetzt, ist noch offen. Es wird sich aber übersetzen, weil derartige Zahlen haben wir ganz lange nicht gesehen, dass 75 und mehr Prozent der Menschen glauben, es geht wirtschaftlich deutlich zurück und deutlich bergab. Und so wird es ja auch intoniert. Und nicht nur von den Grünen, die das vielleicht aus noch ganz anderen lang herkommenden Gründen ihrer parteipolitischen DNA sagen, sondern auch jemand wie Friedrich Merz sagt, der Wohlstand ist fürs erste einmal auf dem Höhepunkt angekommen und wird von hier aus abwärts gehen. Es wird also weniger sein. Und das ist, wie sich das quasi in die Psyche und dann ins Wahlverhalten der Menschen übersetzt, ist noch offen. Ich glaube, es wird eher dem Amtsträger, also dem Amtsinhaber, und zwar ganz egal, welcher Couleur er ist, welcher von welcher Partei er ist, eher helfen als schaden.
Okay, also auch egal, wie wenig man ihn kennt, weil er noch nicht so lange im Amt ist. Das ist ja bei Hendrik Wüst, dem Amtsinhaber der CDU, wer das noch nicht weiß, ja, der Nachfolger von Armin Laschet außerhalb von Nordrhein-Westfalen, hat sich das vielleicht bisher nur so halb verbreitet. Das könnte ja ein Problem für ihn werden. Und da schauen ja viele auch auf Tobias Hans im Saarland, der ja auch diesen Wechsel in der Wahlperiode vollzogen hat von Annegret Kramp-Karrenbauer, dass im Prinzip dieser Amtsbonus nicht da ist.
Das kann sein. Keine Regel ohne Ausnahme. Der Amtsinhaber hat oft in Landtagswahlen, also in der ganz überwiegenden Zahl von Landtagswahlen der letzten 4, 5 Jahre gewonnen, aber nicht immer. Also zum Beispiel Saarland Tobias Hans ist das Beispiel dafür. Das ist bei Hendrik Wüst auch der Fall, der noch nicht den Amtsinhaberbonus in der Form haben kann, wie ein 5 Jahre oder gar 10 Jahre im Amt befindlicher Landesvater, Landesmutter das hätte. Das stimmt schon. Der Herausforderer ist jetzt aber auch nicht so knallbekannt, beziehungsweise auch nicht so charismatisch, dass man sagen muss, der wird ihn aus dem Amt schwemmen. Ich glaube, am Ende ist es eine Personenwahl, die sich dann aber letztlich niederschlagen wird in einer Parteienentscheidung, nämlich wer geht mit wem. Also Herr Wüst wird wahrscheinlich als Erster ans Ziel kommen mit einem gewissen Vorsprung, aber es könnte der SPD-Spitzenkandidat Herr Kutschaty sein, der eine Regierung bilden kann, weil er die Grünen auf seine Seite zieht und dann hat er eine akzeptable große Mehrheit, was Hendrik Wüst mit der FDP allein wahrscheinlich nicht hinbekommt.
Ich habe mal auch hier unser Publikum heute gefragt. Das kommt nämlich zum Teil aus Nordrhein-Westfalen hier heute im offenen Studio, was Sie sich erwarten von der Wahl. Das ist jetzt bestimmt nicht repräsentativ, wenn ich gleich zweimal das Stichwort Signal in Richtung Regierungswechsel lese. Aber ich nehme es erstmal wahr, aber auch den Hinweis, weil Sie es angesprochen haben, diese Anhäufung von Krisen, diese Sorge um die wirtschaftliche Zukunft, spricht aus Sicht von Birgit Samberger dafür, eher schon materielle Schwierigkeiten, Menschen, die das haben, eine Entscheidung pro Sozialdemokratie.
Könnte sein, ja. Wenngleich es um Sicherheitsgefühl geht. Bei vielen Menschen übersetzt sich das ganz knallhart ins Portemonnaie und am Ende des Monats ist das Portemonnaie leer, weil die Preise gestiegen sind und man sich da eindeutig nicht mehr so viel leisten kann, von der Tankstelle bis zur Gemüsetheke. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen ein Gefühl, wie geht das jetzt hier weiter? Also treiben wir in Richtung eines wirklich großen Krieges, an dem sich Deutschland in irgendeiner Form womöglich am Ende beteiligt? Kriegt man das alte Leben der sehr gewissen Sorglosigkeit und gewissen friedensbestimmten Selbstverständlichkeit, sage ich mal, wieder zurück? Oder bleibt das so ein Dauerkrisenmodus, solange Wladimir Putin im Kreml an der Macht ist? Ich glaube, das ist ein viel grundständigeres Gefühl, das Wahlen beeinflussen kann, als der Blick ins Portemonnaie, der natürlich für viele Menschen auch sehr wichtig ist.
Es geht ja, und da kommen wir vielleicht auf die nicht ganz so relevanten, aber durchaus gesprächswerten Themen, viel um Urlaub. Es ging schon viel um Urlaub in diesem Wahlkampf. Mallorca, der Rücktritt der Umweltministerin, der CDU-Umweltministerin, weil sie eben auf der Insel war, in der Flut Situation und nicht genug bei den Flutopfern, das war die Kritik. Jetzt sind wir ja bei einer deutschen Insel, um die es geht, Sylt, die Verteidigungsministerin, die Bundesverteidigungsministerin, die in der Kritik steht wegen dieser Reise mit ihrem Sohn, ihr früherer Arbeitgeber, die Bild-Zeitung ist da ja sehr hinterher bei dem Thema. Und ich dachte, um Nikolaus Blome mal in Wallung zu bringen, habe ich einen kleinen O-Ton von Ralf Stegner von der SPD. Der hat nämlich heute Morgen im Deutschlandfunk erstmal auf die lange CDU-Zeit im Verteidigungsministerium verwiesen hat.
Die Union hat da ein dermaßen schlechtes Erbe hinterlassen, dass sie wirklich ganz ruhig sein sollte. Aber man versucht jetzt krampfhaft noch ein paar Punkte im Landeswahlkampf zu machen. Das ist durchschaubar und das beeindruckt, glaube ich, niemanden.
Das beeindruckt niemanden. Alles Wahlkampf?
Nee. Es ist mehr, wobei Ralf Stegner, der nun wirklich ein spezieller Geselle ist in der SPD, selbst in der SPD, hat natürlich in einem Punkt recht. Der Zustand der Bundeswehr hat etwas mit 16 Jahren Angela Merkel zu tun und auch mit 16 Jahren CDU-Führung oder CSU-Führung an der Spitze dieses Ministeriums. Daraus aber den Schluss zu ziehen, eine denkbar, soll man sagen, ungeeignete Person an die Spitze des Ministeriums zu stellen, ist dann auch grob widersinnig. Also,
ja, das ist Ihr Urteil über Frau Lambrecht.
Ja, Frau Lambrecht wollte diesen Posten nicht haben. Sie wäre viel lieber Innenministerin geworden und mutmaßlich auch eine gute, denn sie war eine gute Justizministerin. Den Posten auf dem Verteidigungsministerium wollte sie nicht, den hat sie auch nie richtig angenommen. Und dann kam der Krieg. Das ist ihr ja nicht vorzuwerfen, aber in der Strecke seitdem und davor, in der kurzen Amtszeit, zeigt sich, wie sehr sie mit diesem Amt fremdelt. Und das ist halt jetzt überhaupt nicht passend. Und jetzt kommt zu all dem Unglück auch noch Pech hinzu. Und sie hat einen sehr selbstdarstellungsgeneigten, mitteilungsbedürftigen Sohn, der also immer postet, wenn er rechtlich vollkommen okay mit der Mutter, der Ministerin, im Hubschrauber der Bundeswehr fliegt.
Mhm. Rechtlich okay und rechtlich, auch bezahlt.
Aber ne, absolut okay. Sagen, nein, das ist auch wichtig. Und darum haben wir uns auch bei RTL und NTV haben wir das Thema gemacht. Aber eingedenk der Tatsache, dass es rechtlich in Ordnung ist und nur der Frage nachgehend, muss man alles machen, was erlaubt ist oder was nicht verboten ist. Und ich finde, es ist eine Ungeschicklichkeit, eine Instinktlosigkeit, die alleine bei weitem nicht ausreichen würde, sie in irgendeiner Form in den Rücktritt zu treiben. Aber in Summe zeigt sich ein Bild einer unglücklich agierenden, nicht ganz trittsicheren und vor allen Dingen nicht sachsicheren Ministerin in einem Moment, wo es leider auf die Bundeswehr ganz schön ankommt.
Tja, das Bild zeigt sich hier in gewisser Weise auch bei uns im Chat, im Publikum. Ronald Schober, der schreibt, beim Helikopterflug halte ich es mit Shakespeare, viel Lärm um nichts, aber eben auch der Hinweis, ja, das Fingerspitzengefühl war offenbar nicht vorhanden. Aber, und das will ich ergänzen, Frage von Sven Lütjens, inwieweit
da kommt, unsere... Darf ich ganz kurz antworten, weil ich gerade sehe im Chat, die Journalisten werden kostenlos mitgenommen, das stimmt nicht. Die Journalisten zahlen.
Das stimmt, ja genau, habe ich noch gar nicht gesehen im Chat. Genau, die Journalisten zahlen auch, da gibt es klare Regelungen, Lufthansa-Tarif. Genau. Ja, genau. Er ist übrigens auch allen wichtig, die da mitreisen, also selbst wenn es anders wäre, wenn es das Angebot der kostenlosen Mitnahme gäbe, ich glaube, seriöse Medienbetriebe würden das gar nicht annehmen. Guter, wichtiger Hinweis, vielleicht auch wichtig, mal sowas auch transparent zu machen. Viele Menschen wissen das wahrscheinlich eigentlich gar nicht, was ist das, ne? Wer sitzt wie bequem sind euch solche Regierungsflieger? Also ich glaube, Sie haben solche Reisen schon gemacht, sehr viel mehr als ich, aber ja auch schon mal. Man sitzt auch jetzt nicht übermäßig bequem als Journalist in solchen Flugzeugen. Ja.
Also nein, man sitzt in der Regel auf der Tragfläche, wie Sie wissen, ohne Fallschirm. Nein, jetzt mal Scherz beiseite. Man sitzt ganz normal in einem Flieger, der ja auch könnte theoretisch auch ein Ferienflieger sein. Das ist dann ein, darf man die Marke nennen, ein Airbus. Mhm. Und man sitzt im hinteren Economy-Bereich. Und der einzige Unterschied zu einem Economy-Flug, auf welcher Langstreckenlänge auch immer, ist der Umstand, dass man etwas besseres Essen bekommt, als man bekäme, wenn man das bei der Lufthansa quasi in der Economy Class oder in irgendeiner anderen Luftfahrtgesellschaft buchen würde.
Mhm. Jetzt habe ich, genau, das ist ganz, ganz interessant, dass Sie das mal so erzählen. Eine Frage, die ich gerade antexten wollte, die, wenn ich jetzt wieder dahin springe, Sven Lütjens gestellt hat, ob wir diese Diskussion führen, und da nennen jetzt einige auch die Stöckelschuhe, die dann genannt werden, auch von der Bild-Zeitung, ob das mal wieder eine Debatte ist, die anders geführt wird, weil da eine Ministerin, also eine Frau im Amt ist und kein Mann.
Das glaube ich nicht. Also die Verteidigungsminister der vergangenen, bald 18 Jahre, haben es alle schwer gehabt, jeder auf seine Art. Am Ende, wir erinnern uns, ist einer auch nicht nur, doch einer ist zurückgetreten. Das war Karl Theodor zu Guttenberg wegen seiner Ungereimtheiten, Schummeleien, Betrügereien, wie auch immer, mit seiner Doktorarbeit. Aber viele andere Thomas de Maizière, mit Sicherheit Ursula von der Leyen, standen in der jeweiligen Strecke ihrer Amtszeit auch mehr oder mindestens einmal, wenn nicht mehrere Male, vor erheblichen Problemen beziehungsweise auch der Frage von Rücktritt, weil sie entweder sich in irgendwelchen Aussagen verheddert hatten, bei irgendeinem Skandal, den sie vielleicht auch nur vorgefunden hatten, oder aber überhaupt nicht klar kam mit diesem Haus, das natürlich extrem schwierig zu führen ist, weil es so groß ist und so kompliziert zu führen ist. Und ich fände es mal in aller Ruhe einen Blick wert, wie die Bundeswehr in den Zustand über die letzten Jahrzehnte gekommen ist, in dem sie heute ist. Das waren mal 4.500 Panzer und das sind noch heute 250. Mhm. Und von denen fahren nicht 70%.
Wobei ich bei diesen, also dass die wir haben, nicht fahren, das ist natürlich wirklich der Skandal. Die Entscheidung aus früheren Zeiten, dass wir vielleicht nicht mehr unbedingt Panzer brauchen, die war ja rational, wenn man sie in den späten 90er, in den frühen 2000er Jahren getroffen hat, weil es so schien, als sei das wirklich kein Thema mehr der Verteidigung. Also dass auch Kriege anders geführt werden, das ist ja auch ein Einbruch einer, ja, eine archaischen Kriegsrealität, von der wir alle glaubten, auch viele NATO-Partner. Die Niederlande haben ihre Panzertruppe komplett abgeschafft, dass so etwas nicht mehr wiederkommen würde.
Das hat man geglaubt und man hat auf diesen Glauben, der bestimmt nicht böswillig falsch war, etwas gebaut, was heute sich als nicht tragfähig erweist, weil man es eines Besseren belehrt worden ist. Ich weiß auch nicht, ob es 4.500 Panzer hätten bleiben müssen. Aber dass es nur noch 225 sind, finde ich ein bisschen wenig. Die Panzerhaubitze, von der wir jetzt die ganze Zeit reden, da gibt es noch 120 Stück und 70 davon funktionieren nur. Also wenn die Bundeswehr derzeit 7 Panzerhaubitzen, ganze 7, abgibt, es ist doch ein Zehntel dessen, was sie hat. Mhm. Und das ist halt nichts.
Ja.
Und aber jetzt stellt man sich die Frage, wie kam es dahin?
Ich will mal eine Frage stellen, die Ralf von der Heide hier stellt. Brauchen wir wirklich Panzer? Ist es vorstellbar, dass ein konventioneller Krieg auf deutschen Boden geführt wird?
Sagen wir mal so, die Ukrainer stellen fest, dass sie doch dringend Panzer brauchen und ganz archaisch panzerbrechende Waffen. Das sind ja, also schon der Begriff Panzerfaust kommt, ich weiß nicht aus welchem Jahrhundert. Also wie Sie sagen, wir fallen zurück in eine Lage und auch die ganze Semantik, die ganze Wortwahl, die wirklich weit überwunden schien, oder weit hinter uns schien. Und ja, ich glaube, man braucht Panzer tatsächlich, weil ich es für nicht ausgeschlossen halte, dass Wladimir Putin weitermachen würde, wenn er zu einem für ihn immer noch vertretbaren Preis die Ukraine bekommt. Und dann sind sie ganz schnell an der NATO-Grenze. Und dann sind sie ganz schnell bei der Frage, wo die deutschen Panzer sind, die NATO-Grenze mit verteidigen müssen.
Und wir kommen ja von der Frage, wie sich die Verteidigungsministerin so schlägt, Christine Lambrecht. Das fand ich interessant, als ich eigentlich gestern ansetzen wollte, als das Thema so langsam hochkochte. Eine Ministerin zu verteidigen, dass sie eben auch mal Urlaub machen kann, dass es auch okay ist und gut ist eigentlich, wenn man sieht, dass auch Spitzenpolitiker offenbar gesunde Familienverhältnisse haben, wo es diese engen Verbindungen gibt und dass man das eben auch vielleicht nicht gleich in Bausch und Bogen reden sollte, ist mir aufgefallen, wie viele Leute eigentlich signalisiert haben, ja, das wäre gar nicht das Thema, aber sie ist einfach nicht diejenige, die wir jetzt für diese 100 Milliarden Euro Aufgabe brauchen.
Das scheint mir der Fall zu sein. Es ist natürlich... Es tuscht ein Bild aus und das ist gar nicht an sich relevant, gar nicht über die Maßen relevant, wer da mit wem mitgeflogen ist, solange da bezahlt worden ist. Wenn sich dabei herausstellt, dass die Ministerin gelogen hat bei der Darstellung der Zusammenhänge, dann wird es ganz eng für sie. Aber trotzdem stellen wir uns ja die Frage, ist das jetzt der richtige Minister, die richtige Ministerin an der richtigen Stelle? Und das Problem ist ja, vielleicht war sie es in dem Moment oder vielleicht war es nicht so wichtig, wer Verteidigungsminister, Ministerin wird, in dem Moment, als die Auswahl stattfand und als von diesem Krieg keine Rede war und man dachte, das muss die Aufbruchkoalition in die Zeit von massiv beschleunigtem Klimaschutz, Energiewende etc. werden. Gut, wenige Wochen später ist es nicht mehr Energiewende, sondern Zeitenwende und das Schlaglicht in aller Brutalität und Klarheit fällt auf eine Ministerin, die möglicherweise nicht erste Wahl war. Aber wir brauchen jetzt jemanden, der erste Wahl ist. Und wenn es die Parität verhindert im Kabinett, also die gleiche Zahl von Ministerinnen und Ministern, die Olaf Scholz versprochen hat, wenn das allein am Ende verhindern sollte, eine bessere Wahl zu treffen jetzt, dann würde ich an der Parität mir erlauben zu zweifeln.
Mhm. Aber höre ich bei Ihnen jetzt richtig raus? Habe diesen Gedanken gestern hier schon mal in der Sendung ins Spiel gebracht. Führungsstärke des Kanzlers, dass er sagt, ich nehme einen Wechsel vor.
Das ist nicht leicht und von der Landtagswahl ist das politisch nahezu ausgeschlossen, weil ein Eingeständnis der Schwäche und das würde man nicht machen. Vielleicht kommt es danach dazu. Ich weiß es nicht. Vielleicht berappelt sich die Frau Ministerin auch. Aber bislang gibt sie keinen großen Anlass, das zu glauben. Und der Job, an dem sind Männer wie Frauen gescheitert, das ist eine Frage, ob sie das können oder nicht können. Also das ist, glaube ich, keine Geschlechtsfrage. Insofern sollte sich diese Frage auch der Paritätsfrage bei der Zusammensetzung des Kabinetts entziehen.
Fragen, die Sie stellen hier in Berlin, Fragen, die Sie stellen auch vor dem Hintergrund, dass am Sonntag in Nordrhein-Westfalen gewählt wird. Was ich Ihnen an dieser Stelle sagen kann, liebe Menschen in Nordrhein-Westfalen, liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer vor allem, wir kommen vorbei bei Ihnen. Deutschlandfunk Kultur, morgen Abend schon, Donnerstagabend im Zack in Düsseldorf. Da sind wir 2 Stunden in denen wir alles besprechen werden. Auch viele Fragen, die hier übrigens aufgekommen sind im Chat, was eigentlich die Spitzenkandidaten ausmacht, was sie unterscheiden, was wichtig ist bei dieser Wahl, was die Menschen in Nordrhein-Westfalen bewegt. Schauen Sie gerne vorbei ab 19 Uhr als Live-Publikum. Im Radio hören Sie es dann Freitagmittag.